Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Donald Trump ist auf dem Weg nach China. Wahrscheinlich ist er schon gelandet. In seinem Flugzeug sitzen eine Menge wichtiger Menschen. Und alle haben große Wünsche. Und ich habe mich gefragt, was für Wünsche sind das? Ich habe mich außerdem gefragt, was das eigentlich heißt, wenn Donald Trump nach China fliegt, um sich mit Xi zu treffen, um durch Peking zu spazieren. Welche Konsequenzen hat das für Taiwan? Welche Konsequenzen hat das für die Welt? Welche Konsequenzen hat das für die USA? So viel Wichtiges passiert bei diesem Treffen und ich habe mich mit Cornelius Diekmann verabredet. Er ist Spiegelkorrespondent in Taiwan, ist Teil des Auslandsressorts des Spiegels und wir beide sprechen darüber, wie er dieses Treffen beobachtet und vor allen Dingen, wie er es einordnet, was es bedeutet, dass dieser Präsident jetzt auf dem Weg nach China ist und dort Gespräche führt. Ändert das etwas an der Straße von Hormuz, an dem Zustand dieser Straße? Ändert es etwas an diesem Krieg? Was bedeutet es, dass Donald Trump all seine Waffen schon verschossen hat? Nicht all, aber eine Menge. Und wer hat eigentlich dieses diplomatische Ereignis bereits für sich entschieden? Ich vermute ja Xi. Das ist auch meine erste Frage, die ich ihm gestellt habe und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dieser Folge und ich glaube auch, dass diese Folge euch wunderbar darauf vorbereiten wird, was in den nächsten Tagen berichtet wird. Morgen früh treffen sich Xi und Trump in China. Und meine erste Frage an dich muss sein, hat Xi nicht schon gewonnen, alleine aufgrund der Tatsache, dass Trump nach China kommt und nicht umgekehrt?
Die Optik ist auf jeden Fall auf Xi Jinpings Seite. Also der Gastgeber kann natürlich die Bedingungen abstecken und irgendwie zusehen, dass die Inszenierung die eigene Stärke begünstigt. Und natürlich hat sich China gewünscht, dass das erste Treffen in Trumps zweiter Amtszeit auf chinesischem Boden stattfindet und nicht auf amerikanischem. Also vergangenes Jahr haben sich Xi und Trump schon mal in Südkorea getroffen, sozusagen auf neutralem Terrain. Und jetzt ist es aber so, dass Xi Jinping Trump nach Peking eingeladen hat und Trump dieser Einladung gefolgt ist. Heißt es, dass er schon gewonnen hat? Ich glaube, so weit muss man sich nicht aus dem Fenster lehnen, aber die Chinesen freuen sich auf jeden Fall, dass das Ganze in Peking stattfindet und nicht in Washington.
Wie ist denn das eigentlich? Also du bist in Taiwan, man hört im Hintergrund auch den Regen, der gegen das Blechdach plattert. Also liebe Hörer, nicht bitte wundern, das ist alles okay mit euren Kopfhörern, das ist einfach Regen. Wie wird denn das in Taiwan beobachtet, dieses Treffen? Ich stelle mir das immer so ein bisschen vor wie so bei so einem Fußball-Event, dass die Leute sich dann so in Kneipen treffen und sich dieses Meeting live angucken im Fernsehen, weil die Bedeutsamkeit ist ja hoch für Taiwan.
Ja, die Bedeutung ist sehr hoch, aber es gibt kein Public Viewing, sondern es wird schon mit einer ernsten Anspannung beobachtet, wenn China und die USA sich treffen. Also um es sozusagen einmal den Rahmen zu beschreiben, die Volksrepublik China behauptet ja, Taiwan sei ein Teil ihres Staatsgebiets. Taiwan sagt, nee, das stimmt nicht, wir sind de facto unabhängig, ein demokratischer Staat. Und die USA sind Taiwans wichtigste Schutzmacht. Sie haben zwar keine offiziellen diplomatischen Beziehungen mit Taiwan, aber sie unterstützen Taiwan politisch, aber auch militärisch, liefern Waffen und behalten sich auch vor, Taiwan im Fall einer chinesischen Aggression tatsächlich mit eigenen Truppen zu verteidigen. Und immer wenn die USA und China sich treffen, wenn es Gipfeltreffen gibt, dann ist man natürlich ein bisschen nervös hier in Taiwan. Also ein hochrangiger Offizieller des taiwanischen Außenministeriums hat zum Beispiel gesagt, unsere größte Angst ist es, bei dem Treffen zwischen Trump und Xi auf der Speisekarte zu landen. Denn wenn die größte Schutzmacht und der Gegner oder die Bedrohung irgendwie miteinander reden und vielleicht Deals schließen wollen, dann hat man natürlich so ein bisschen ein mulmiges Gefühl, ob man da nicht irgendwie zur Verhandlungsmasse wird oder ob Trump, der irgendwie notorisch seinen Launen ergeben ist, einem Stich lässt im Klartext. So ist das.
Kannst du mir und tatsächlich den Hörerinnen und Hörern mal nochmal so einen groben Abriss geben? Warum ist dieses Dilemma überhaupt da? Also wie ist Taiwan unabhängig geworden? Wie steht es zu China historisch? Und warum scheint es, dass es jetzt eskaliert?
Ja, also die Wurzeln des Konflikts liegen vereinfacht gesagt im chinesischen Bürgerkrieg. Das war ein sehr blutiger, Jahrzehnte andauernder Krieg, der 1949 endete. Und zwar damit, dass in China die Kommunisten unter dem Anführer Mao Zedong den Krieg gewannen und die Volksrepublik China gründeten. Diejenigen, die bis dahin auf dem chinesischen Festland geherrscht hatten, das waren die chinesischen Nationalisten, auch Kuomintang genannt oder KMT in der Abkürzung, sind damals nach Taiwan geflüchtet. Taiwan war 50 Jahre lang zuvor Teil des japanischen Kaiserreichs gewesen, aber wurde am Ende des Zweiten Weltkriegs von Japan an China abgetreten. Und am Ende des chinesischen Bürgerkriegs 1949 ergab sich die Situation so, dass sozusagen diese zwei rivalisierenden Chinas, das eine kommunistisch, das andere pro-westlich, einander auf beiden Seiten der Taiwanstraße, also der Meerenge, gegenüberstanden. So auf dem Festland hat fortan die Volksrepublik China regiert, kommunistisch, und in Taiwan sozusagen das vertriebene China, der Kriegsverlierer. So, im Kalten Krieg war es dann jahrzehntelang so, dass einfach beide Seiten für sich reklamiert haben, wir sind das wahre China, und eben so ein bisschen um die Anerkennung der Welt gebuhlt haben. Damals bis in die 70er Jahre haben zum Beispiel auch die USA noch die sogenannte Republik China auf Taiwan als das einzig legitime China anerkannt. Aber dann gab es irgendwann einen Seitenwechsel. 1979 haben die USA die Volksrepublik China als chinesischen Staat anerkannt. Und seitdem kämpft Taiwan so ein bisschen damit, auf der Weltbühne überhaupt noch stattzufinden. Und man muss dazu noch sagen, inzwischen wollen die allermeisten Taiwaner gar nicht mehr das in Anführungszeichen wahre China oder legitime China sein, sondern es hat sich so im Zuge der taiwanischen Demokratisierung, die so um 1990 herum stattfand oder begann, eine eigenständige taiwanische Identität rausgebildet. Also die allermeisten Taiwaner wollen heute einfach Taiwaner sein und sehen dieses Land als ein eigenständiges, unabhängiges Land an, das zwar noch offiziell Republik China heißt, als Konsequenz aus dem Bürgerkrieg in den 40er Jahren, aber de facto eigentlich eher so eine Art Republik Taiwan ist.
Und Taiwan hat ja eigentlich allen Grund dazu und auch die Macht zu sagen, wir sind jetzt ein eigenes Land, wir sind eine eigene Identität. Ich meine, das ist ja der KI-Nabel der Welt. Weil wenn Taiwan fällt, fällt ja nicht nur dieses Land, sondern auch wirklich sehr viel, was so die digitale Welt betrifft, wie zum Beispiel die Chip-Produktion. Und da basiert darauf auch das Selbstbewusstsein dieses Landes?
Also dass in Taiwan, ich glaube, mehr als 90% der modernsten Halbleiter, also Computerchips, hergestellt werden, ist auf jeden Fall das größte wirtschaftlich-politische Pfund, das Taiwan hat. Aber gleichzeitig stimmt es nicht ganz, dass Taiwan sozusagen selbstbewusst genug sein könnte, einfach seine Unabhängigkeit auch formell zu erklären. Denn es gibt natürlich immer noch einen riesigen Größenunterschied zwischen Taiwan und der Volksrepublik China. Also ich meine, hier in Taiwan, das sind 24 Millionen Menschen, also ein Land, das einer Volksrepublik gegenübersteht, die 1,4 Milliarden Menschen hat, die größte Marine der Welt bedeutet, die größte Marine der Welt hat, rein in Schiffszahlen gerechnet, ein riesiges Militär hat. Und wenn Taiwan sozusagen sich von diesem übergeordneten chinesischen Einheitsstaat abwenden würde und sagen würde, nee, wir sind jetzt nicht mal mehr auf dem Papier die Republik China, sondern wir sind jetzt einfach Taiwan, dann ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich groß, dass Xi Jinping in Peking sagen würde, das ist meine rote Linie und dafür bin ich bereit, in den Krieg zu ziehen und anzugreifen. Insofern ist Taiwan zwar wirtschaftlich extrem mächtig und eine Hightech-Weltmacht, aber politisch kann man es sich nicht leisten, irgendwie am Status quo zu rütteln, sondern man ist sozusagen gefangen in der in dieser absurden Situation, in der man kaum Anerkennung hat auf der Welt. Deutschland erkennt ja Taiwan diplomatisch zum Beispiel auch nicht an, aber irgendwie doch weiter funktioniert und mit der Welt Handel treiben kann.
Es wird ja, oder es wird oft auf Reddit spekuliert, Taiwan wird auch nicht angegriffen, weil es so einen starken Einfluss auf die Weltwirtschaft hätte, dieser Angriff. Stimmt das? Kann man wirklich könnte China die Weltwirtschaft so ins Wanken bringen, so wie zum Beispiel das Schließen der Straße von Hormuz die Welt ins Wanken bringt?
Also wenn es tatsächlich einen voll ausgewachsenen Angriff auf Taiwan gäbe, dann wäre das um ein Vielfaches heftiger als die Schließung der Straße von Hormuz oder die Corona-Pandemie oder der Ukraine-Krieg. Einfach weil, wie gesagt, hier aus Taiwan unglaublich viele Halbleiter herkommen, die in deinem Handy stecken und in meinem und in dem aller Hörerinnen und Hörer. Und es würde natürlich China auch ins eigene Fleisch schneiden. Also die auch chinesische Konzerne verwenden Halbleiter aus Taiwan von dem Konzern TSMC, der hier in Taiwan ansässig ist. Und es würde einfach die Weltwirtschaft komplett ins Wanken bringen, um nicht zu sagen, zumindest zeitweise ruinieren. Es gibt so eine Theorie, die manchmal so Siliziumschild genannt wird, also in Anspielung auf diese Halbleiter. Und ich glaube, da ist ein Stück weit was dran. Es hat eine abschreckende Wirkung, aber man darf auch nicht unterschätzen, dass was Taiwan angeht, die chinesische Führung sehr ideologisch ist. Also da das hat schon fast so einen sakralen Charakter, wenn die Volksrepublik China über ihren Anspruch auf Taiwan spricht. Und man darf sozusagen nicht diese Wirtschaftslogik überbetonen, wenn man weiß, dass man es eigentlich mit einem ideologischen und auch imperialen Regime eigentlich zu tun hat.
Ich weiß nicht, ob du die Frage beantworten kannst, aber ich will sie dir trotzdem stellen. Wann hat denn eigentlich dieser Wechsel im chinesischen Regime stattgefunden? Weil lange Zeit war ja die Strategie, wir beherrschen die Welt über Wirtschaftsmacht. Wir werden das wohlständigste Land der Erde. Und irgendwann wurde es hegemonial. Wann ist das passiert und was hat das ausgelöst?
Also China ist, würde ich sagen, unter Xi Jinping wirklich zur Weltmacht, die sich auch als solche präsentiert, geworden. Auch schon vorher hatte so die Pekinger Führung den Anspruch, groß zu sein. Aber es gab immer so ein bisschen das Selbstverständnis, wir sind stark, aber wir verbergen unsere Stärke. Das war so ein Diktum, was der frühere Machthaber Deng Xiaoping so in den 80er Jahren ausgegeben hat. Aber das ist heute vorbei. Also unter Xi Jinping verbirgt China natürlich überhaupt nicht seine Stärke, sondern ist omnipräsent. Ich würde gar nicht unbedingt sagen, dass China die Welt beherrschen will oder so. Das ist jetzt kein Weltimperialismus. Sondern Xi Jinpings großes Projekt ist eigentlich, China zu einer alten Größe zu verhelfen, die es im 19. Jahrhundert hatte. Im 19. Jahrhundert hat zum Beispiel Taiwan zum chinesischen Kaiserreich gehört. Es war die größte Ausdehnung eines chinesischen Staates, bevor westliche Mächte und auch Japan Angriffe oder Kolonialzwang auf China ausgeübt haben, so ungleiche Verträge China aufgezwungen haben. Und Xi Jinping sagt, wir sind jetzt stark genug, um einzufordern, dass wir das alles rückgängig machen, das sogenannte Jahrhundert der Demütigung, wie es in China genannt wird. Und auf Rücksicht auf den Willen zum Beispiel der Bevölkerung Taiwans wird da natürlich überhaupt nicht genommen, denn hier möchte niemand von der Volksrepublik China übernommen werden.
Als sich Trump und Xi in Korea getroffen haben, ging es auch viel um die Zölle und dieses, dass man wieder wirtschaftliche Verhandlungen aufnimmt miteinander. Weißt du, worum es jetzt bei diesem Treffen grundsätzlich auch geht? Also es wird ja, also dieses, dass es um Taiwan geht, ist eine Spekulation. Ich weiß gar nicht, ob es ein offizieller Verhandlungsteil ist, aber was weiß man, worüber die beiden sprechen werden?
Also ich glaube, es gibt zwischen den beiden Seiten, zwischen amerikanischen und chinesischen, unterschiedliche Prioritäten. Die Amerikaner sind sehr auf Handel fokussiert. Die wollen, dass China Sojabohnen kauft aus den USA oder Flugzeuge von Boeing. Sie wollen wahrscheinlich auch, dass sozusagen diese Zollfrage, also es gab ja einen Zollkrieg vergangenes Jahr, der dann so ein bisschen in einem Waffenstillstand erstmal geendet hat oder unterbrochen wurde. Die wollen, dass das auch, also dieser Waffenstillstand hält. Mhm. Und Trump ist natürlich auch sehr mit Iran beschäftigt. Ne? Der hat einen chaotischen Krieg angefangen, aus dem er nicht mehr rausfindet und würde sich sicherlich wünschen, dass Xi Jinping irgendwie Einfluss auf Iran geltend macht, die Straße von Hormuz zu öffnen. China ist ja sehr eng mit Iran. So, das sind so die amerikanischen Prioritäten. Aber die chinesische Priorität ist sicherlich Taiwan. Also auch hier kann man nicht unterschätzen, dass es nicht so ist, dass beide Seiten irgendwie mit einer offiziellen Agenda in einen Gipfel reingehen, sondern das sind zwei sehr eigenwillige Anführer. Trump ist natürlich viel unberechenbarer als Xi. Mhm. Aber sicherlich wird eine Priorität, vielleicht sogar die Top-Priorität für Xi sein, irgendwie Trump ein Eingeständnis in Sachen Taiwan abzuringen. Also zu sagen, keine Ahnung, du willst, dass ich dich nicht weiter mit dem Zugang zu irgendwelchen seltenen Erden oder so erpresse. Na dann gib mir doch was in Sachen Taiwan. Sag doch mal, dass du dass du die Waffenlieferungen an Taiwan drosseln wirst. Sag doch mal, dass die USA gegen eine Unabhängigkeit Taiwans sind. Und das wäre schon ein riesiger Erfolg für Xi. Und das ist das, wovor man in Taiwan große Angst hat. Also dass Trump sagt, ja, was interessiert mich so eine Wortklauberei? Dann sage ich halt, dass ich gegen die Unabhängigkeit bin. Aber das würde hier in Taiwan riesige Wellen schlagen und es würde sich sicherlich niederschlagen in so einer amerikaskeptischen Stimmung, die es ansatzweise jetzt auch schon gibt. Und die Leute würden mehr und mehr, glaube ich, das Vertrauen an irgendwie den Beistand der USA verlieren und irgendwie eher vielleicht eine fatalistische Stimmung einnehmen oder sich Peking zuwenden oder sagen, ja, wenn die USA uns schon so halb verraten, was dann hat es ja auch keinen Sinn mehr, hier irgendwie zu versuchen, unsere unabhängige Demokratie hochzuhalten.
Welche Verbündeten hatten Taiwan außer den USA? Also wer unterstützt denn noch?
Ja, also die USA sind die wichtigsten, aber es ist schon so, dass Taiwan, obwohl es so wenige offizielle diplomatische Verbündeten hat, viele inoffizielle hat. Also Japan zum Beispiel. Japan war zwar früher Kolonialmacht, steht aber jetzt Taiwan ziemlich freundschaftlich und partnerschaftlich irgendwie zur Seite. Japan ist, wenn man so will, ja auch geografisch Taiwans Nachbarland im Norden und ist ziemlich China-kritisch eingestellt. Vor allem die jetzige japanische Premierministerin Takaichi. Und ich würde sagen, Japan ist Taiwans zweitwichtigster Verbündeter, weil das sozusagen das Land ist, das außer den USA möglicherweise bei einer chinesischen Aggression militärisch aktiv werden könnte, um Taiwan zu helfen. Aber grundsätzlich würde ich sagen, dass es nicht nur diese beiden sind, sondern eigentlich hat Taiwan im ganzen Westen viele inoffizielle Verbündete. Also für Deutschland ist Taiwan ein Partner. Nicht nur was, also ein politischer Partner, weil es eben eine Demokratie ist, liberaler Staat, de facto Staat zumindest, aber eben natürlich auch in so Sachen wie Hightech-Handel oder Hightech-Entwicklung. Also TSMC, dieser wichtigste und berühmteste taiwanische Halbleiterkonzern, hat gerade ein Werk in Dresden gebaut. Ja? Also insofern lassen viele westliche Staaten irgendwie Taiwan politische Unterstützung zukommen, aber eben auch oft sehr zaghaft, weil man sich mit Xi Jinping und der Volksrepublik China nicht verscherzen will, weil man da Angst hat, dass man Marktzugänge verliert, dass man erpresst werden könnte mit irgendwelchen Zöllen oder eben dem Zugang zu seltenen Erden und so. Und insofern, Taiwan hat viele inoffizielle Freunde, aber die wichtigsten beiden sind die USA und Japan.
Außerdem möchte ich natürlich euch an dieser Stelle darauf hinweisen, wir machen diese Woche ja zwei Folgen, morgen kommt ja noch eine Folge und das hat einen Grund. Der Grund ist Patreon. Ihr macht unabhängigen Journalismus möglich. Ihr macht möglich, dass wir auch mal eine Folge mehr aufnehmen können, ohne dass wir uns große Sorgen machen müssen, ohne dass wir denken, Mensch, da müssen wir uns noch einen Werbepartner für besorgen. Nee, das machen alles echte Menschen, die sich entschieden haben, 3, 5 oder 9 Euro im Monat dafür zu bezahlen, unabhängigen Journalismus möglich zu machen. An dieser Stelle möchte ich euch darauf natürlich hinweisen, dass ihr diesen Podcast immer weiter auch hören könnt. Ihr müsst dafür nichts bezahlen. Was ihr allerdings bekommt dafür, wenn ihr 3, 5 oder 9 Euro unterstützt, ist echt unfassbar. Ihr bekommt dafür zum Beispiel alle 2 Tage eine Folge, in der wir die geopolitischen Lagen der Welt einordnen. Und ihr bekommt dafür Folgen mit meinem Vater. Ihr werdet in Kürze, wenn wir nach Japan reisen, 4 Wochen lang, werdet ihr echt wahnsinnigen Japan-Content bekommen. Also es lohnt sich über die Unterstützung von unabhängigem Journalismus hinaus. Deswegen an dieser Stelle danke fürs Unterstützen. Wer noch nicht unterstützt, unterstützt uns. Wie ist denn das für dich, wenn du als Journalist dort arbeitest und jetzt nach China reist? Wirst du besonders beguckt als jemand, der in Taiwan als Korrespondent arbeitet, oder sagst du so, nee, ich habe auch einen Sonderstatus, weil sie wollen sich auch nicht das verscherzen mit ausländischen Journalisten? Also kurzer Disclaimer, wir arbeiten seit 1,5 Jahren daran, um einen großen China-Film zu machen. Ich komme einfach nicht rein. Also so für mich ist es fast unmöglich, zurzeit nach China zu kommen.
Ja, also ich arbeite ja nicht in China oder aus China heraus. Ich habe auch kein journalistisches Visum für die Volksrepublik. Jetzt war ich vor ein paar Wochen einfach rein privat in China als Tourist. Es gibt ja für deutsche Staatsbürger so eine Visumfreiheit, die China gewährt hat. Und bei der Einreise, und das ist jetzt nur anekdotisch, war es jetzt nicht so, dass ich irgendwie kritisch befragt wurde oder sonst wie. Aber ich muss natürlich auch ganz klar sagen, ich hatte da weder vor, journalistisch zu arbeiten, noch habe ich es gemacht. Also wir beim Spiegel, wo ich als Korrespondent arbeite, haben auch jemanden, eine Kollegin in Peking, die hat ein langfristiges Visum und berichtet also von uns, für uns aus China. Und ich berichte von hier aus Taiwan. Und wenn ich mal in China bin, dann war es bisher rein privat.
Und wie ist dieses, wie würdest du die Pressefreiheit in Taiwan bewerten? Also wie ist das Arbeiten als Journalist dort?
Die Pressefreiheit in Taiwan ist gut, ist sehr gut. Vergleichbar mit Deutschland, würde ich sagen. Also immer, wenn man so auf die Ranglisten zum Beispiel von Reporter ohne Grenzen guckt, dann schneidet Taiwan ungefähr so ab wie Deutschland, also wie andere irgendwie liberal orientierte Staaten. Man kann hier berichten, was man will. Zugänge sind gut. Man kriegt Interviews mit irgendwie offiziellen Stellen. Es gibt ja auch viele internationale Korrespondenten hier. Also viele englischsprachige Medien hier sind hier, von New York Times über CNN bis Wall Street Journal, aber auch irgendwie britische, der Economist oder französische. Insofern ist das schon sehr angenehm, hier zu arbeiten. Aber es ist natürlich so, dass oft die allerrelevantesten Themen in China stattfinden. Und da ist es natürlich um die Pressefreiheit katastrophal bestellt. Also das, um so auf diese Rangliste von Reporter ohne Grenzen zurückzukommen, da schneidet China so ungefähr so ab wie Nordkorea. Also es gibt da keine Pressefreiheit. Es ist schon so, dass das natürlich so, also meine Kollegin in Peking und auch Kolleginnen und Kollegen von anderen Medien da eine super Arbeit machen sich nicht selbst zensieren oder so. Aber wenn sie zum Beispiel auf Recherche sind und irgendwie auf dem Land unterwegs sind, dann gehört das zum Beispiel einfach zur Normalität, dass man da von der Staatssicherheit, von Beamten beschattet wird in Autos oder befragt wird oder einfach eingeschüchtert wird. Also das ist ein sehr düsteres Klima für den Journalismus dort.
Gibt es eigentlich in Taiwan bekannte Pläne, was passiert, wenn China jetzt wirklich angreift? Also du hast vorhin erzählt, dass es so eine Unsicherheit gegenüber den USA gibt. Es ist ein Fakt, dass die USA, das hast du auch in deinem Artikel im Spiegel geschrieben, ihr Arsenal ganz schön verbraucht haben im Iran. Da müsste jetzt ja eine gewisse Form von Unsicherheit und Zivilschutz auch stattfinden. Also wie bereitet sich Taiwan darauf vor, dass, wenn es wirklich zu diesem Tag X kommt?
Ja, Zivilschutz ist ein riesengroßes Thema hier. Also seit ein paar Jahren ist die taiwanische Regierung echt sehr aktiv dabei, irgendwie für Zivilschutz zu werben und Initiativen loszustoßen. Es vor ein paar Monaten lag so ein Handbuch in meinem Briefkasten und im Briefkasten aller anderen Menschen in Taiwan, wo beschrieben wurde, was man machen muss in einem Notfall. Also packt eine Notfalltasche oder auch einfach solche Sachen wie, wenn ihr online irgendwo lest, dass die taiwanische Regierung im Fall eines Angriffs aufgegeben habe, dann ist das chinesische Fake News. Wir geben nicht auf. So, also auf der Ebene bewegt sich das schon. Und vor ein paar Jahren hat auch die taiwanische Regierung so an Hauseingängen Aufkleber angebracht, die darauf hinweisen, wo irgendwie der nächste Keller ist, Luftschutzkeller, falls es irgendwann mal irgendwie, ja, falls es mal nötig werden sollte, was es bisher glücklicherweise noch nie war. Das sind alles so Schritte, mit denen die taiwanische Regierung versucht, so ein bisschen Krisenbewusstsein oder so Readiness zu schaffen. Aber man kann natürlich nicht im Detail planen, was man machen würde im allerschlimmsten Fall, weil da so viele Variablen sind. Also wenn wir auch darüber reden, dass irgendwie China zu Gewalt greift gegen Taiwan, dann müssen wir auch definieren, was ist damit eigentlich gemeint. Also wir stellen uns oft so vor, das ist dann irgendwie vielleicht ein Krieg, wie wir ihn in der Ukraine gesehen haben und sehen, dass dann also da Russland mit voller Macht einmarschiert mit Luftwaffe und Bodentruppen und so weiter. Und ja, klar, das kann passieren und das wäre furchtbar und das wäre das Worst-Case-Szenario, aber was eigentlich viel riskanter und vielleicht auch wahrscheinlicher ist, ist, dass China sich irgendwann sagt, für uns macht es mehr Sinn, so eine Art Graustufen-Angriff zu machen. Also zum Beispiel Taiwan von der Außenwelt abzuschneiden, indem wir so eine Seeblockade machen. Dann kriegt Taiwan kein Treibstoff mehr und keine Nahrung mehr von außen. Und das bricht die Moral der Taiwaner, ohne dass wir einen einzigen Schuss abfeuern. Mhm. Und die Weltgemeinschaft könnte dann eben gucken, ob sie wirklich das Gefühl hat, das ist ein Krieg, obwohl da gar kein Blut fließt. Und wenn sie sagen, nee, das kommt uns jetzt irgendwie unspektakulär vor, dann sind das vollendete Tatsachen, die China geschaffen hat. Obwohl eine Seeblockade als Beispiel einfach völkerrechtlich ein kriegerischer Akt wäre. So, das ist, glaube ich, das eigentlich größere Risiko. Also jetzt nicht eine volle Invasion oder so, sondern dass man eben so mit Zwischenstrategien, Zwischenschritten agiert.
Militärisch zeigen sie ja aber, dass sie eigentlich so bereit werden für eine volle Invasion. Also da gibt es ja regelmäßig Übungen, Militärübungen, Manöver mit scharfer Munition auch. Wie reagiert man denn in Taiwan auf diese Manöver? Ist das sozusagen chinesisches Säbelrasseln oder reagiert man da besorgt?
Man reagiert einerseits besorgt, weil es natürlich einen nicht kalt lassen kann, wenn irgendwie die chinesischen Kampfjets und die Marine und auch Flugzeugträger und so weiter in der Region um Taiwan aktiv sind. Und wie du gesagt hast, alle paar Monate eigentlich gibt es auch so große Militärdrills der Chinesen, die mit scharfer Munition arbeiten. Das ist schon bedrohlich. Aber gleichzeitig muss man auch sagen, die Reaktion der taiwanischen Bevölkerung ist so ein bisschen abgestumpft. Also ich habe ja schon gesagt, der Konflikt ist eigentlich seit 1949 so am Schwelen. Es ist ein eingefrorener Konflikt, der manchmal heißer wurde und manchmal dann wieder ein bisschen kälter. Aber diese abstrakte Bedrohung, dass es von der Volksrepublik irgendwie einen Angriff oder so geben könnte, die ist seit Jahrzehnten da. Also nicht nur aus Leuten, bei Leuten, die irgendwie so alt sind wie du und ich oder so, sondern bei deren Eltern oder Großeltern. Und wenn man weiß, okay, seit wie vielen Jahren, 1949, ist über 75 Jahre her, irgendwie schwebt diese Kulisse über uns und es ist aber sozusagen nichts passiert, dann ist es halt auch nicht so, dass man jedes Mal mit Panik reagiert. Es ist eher so eine wachsende Sorge, dass man das Gefühl hat, okay, die Chinesen schnüren uns irgendwie schrittweise enger die Luft ab.
Spielt das Alter von Xi eine Rolle? Ich meine, der ist 72, du hast vorhin gesagt, dass das sowas Sakrales schon fast hat, also dieses, dass Taiwan zu China gehört, das ist so seine große Lebensmission. 72 ist jetzt nicht mehr das Jüngste, also so, der hat jetzt auch wahrscheinlich nicht mehr so viel Zeit, obwohl ich zugeben muss, dass er von all den Despoten und Diktatoren, die es gerade gibt, noch am fittesten wirkt, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber wird das mit einberechnet, sein Alter?
Also viele schätzen Xi Jinping schon so ein, dass er sich als so eine Art Mann der Geschichte sieht, mit einer historischen Mission, die beinhaltet, dass er am liebsten Taiwan in seiner Amtszeit eingliedern will. So, der bekannteste chinesische Anführer, der Diktator Mao Zedong, hat es nicht vermocht, irgendwie dieses Kapitel zu schließen, jetzt mal aus Pekings Perspektive zu gesprochen. Und Xi Jinping würde sich sicher freuen, derjenige zu sein, der Maos unvollendete Mission zu Ende bringt. Insofern sehe ich das schon als ein Risiko, dass er das irgendwie mit seinem Namen verknüpft und sagt, okay, ich möchte diesen Ruhm mit meinem Namen in den Geschichtsbüchern sehen. Und zugleich stimmt es, dass Xi Jinping nicht mehr der Jüngste ist, aber er ist auch jetzt nicht irgendwie ein 100-jähriger Patriarch oder so. Und wenn man sich so ein bisschen seine Familie anguckt, sein Vater, der auch ein hoher kommunistischer Funktionär war im chinesischen Regime, ist sehr alt geworden. Also wenn das sozusagen ein anekdotisches Indiz ist, dann werden die Männer in der Familie Xi offenbar ziemlich alt. Und ja, man kann nur sagen, aus taiwanischer Sicht es muss die Hoffnung sein, dass Xi Jinping Geduld hat und sich nicht zu irgendwas, zu irgendeiner hektischen Aktion hinreißen lässt, die beide Seiten eigentlich ins Verderben führen könnte. Denn so ein Krieg wäre natürlich auch kein Selbstläufer.
Was könnte denn Trump Gutes tun für Taiwan? Also was wäre jetzt in dem Gespräch die Forderung von Trump, die Taiwan helfen würde?
Also die Leute in Taiwan wünschen sich eigentlich am meisten, dass Taiwan gar nicht zur Sprache kommt. Also dass das nicht Teil der Verhandlungen wird. Man will nicht zum Objekt degradiert werden oder zum Spielball. So in den kühnsten Träumen der Taiwaner würden sie sich natürlich wünschen, dass Trump sagt, wir stehen zu Taiwan. Du musst mir gar nicht erst irgendwelche Offerten auf den Tisch legen, bei denen du eine Konzession in Sachen Taiwan für irgendwas anderes haben willst. Darüber reden wir nicht. Aber ich glaube tatsächlich, dass das Best-Case-Szenario für Taiwan ist, dass Taiwan eigentlich gar nicht eine Rolle spielt.
Mhm. Und praktisch, also kann es auch sein, dass dann Trump sagt, ich liefere diese versprochenen Waffen an Taiwan, obwohl wir es uns gar nicht gerade leisten können. Und Xi, du musst da jetzt darauf reagieren, wie du denkst, dass du darauf reagierst. Also gibt es auch richtig so ganz praktische Vorschläge und Hoffnungen, die daran geknüpft werden, neben bitte erwähn uns nicht.
Ja, also Taiwan hofft natürlich, dass die USA weiter irgendwie Waffen liefern, wie sie es seit Jahrzehnten tun, wie sie es auch übrigens in einem eigenen Bundesgesetz, also in einem US-Bundesgesetz, sich selbst als Verpflichtung auferlegt haben in den 70er Jahren. Aber sozusagen die Erwartungshaltung ist eher so ein bisschen eine mulmige skeptische, weil Trump im Voraus gesagt hat, dass er so die Frage von Waffenlieferungen an Taiwan mit Xi besprechen wolle. Das ist eigentlich ein riesiger Tabubruch, der, glaube ich, gar nicht so richtig registriert worden ist irgendwie in Deutschland. Weil eigentlich haben die Amerikaner sich in den 80er Jahren, Anfang der 80er Jahre, darauf festgelegt, Peking hat kein einziges Wort mitzureden bei der Frage, ob wir, also Amerikaner, die Taiwaner ausrüsten. Und daran hat eigentlich bis heute kein amerikanischer Präsident gerüttelt, außer Trump. Der sagt jetzt plötzlich, eine Frage, die vollkommen in unserer Souveränität liegt, also ob wir unserem politischen Partner Taiwan Waffen liefern, werde ich mal mit meinem größten geopolitischen Widersacher besprechen. Und das führt natürlich schon dazu, dass man in Taiwan jetzt nicht allzu große Hoffnungen hegt, dass Trump da als der große Taiwan-Verteidiger rausgeht. Aber es gab jetzt die Meldung darüber, wer Trump begleitet auf dieser Reise. Und das kann Taiwan so ein bisschen vielleicht Hoffnung geben. Unter anderem ist nämlich der US-Außenminister dabei, Marco Rubio. Und Rubio gilt so als der größte Taiwan-Freund in der amerikanischen Regierung. Der war ja vorher US-Senator und war als solcher auch in Taiwan und hat immer sehr für eine harte Politik gegen China gestanden, war immer da vorne dabei, wenn es darum ging, irgendwie chinesische Menschenrechtsverletzungen oder halt auch Drohungen gegen Taiwan anzuprangern. so sehr, dass die Chinesen ihn sogar sanktioniert haben. Und jetzt fliegt er an der Seite Trumps nach China. Und die Taiwaner hoffen natürlich schon, dass, falls Trump irgendwie auf die Idee kommt, irgendwie Taiwan im Stich zu lassen, dass ihm dann Rubio ins Ohr flüstert, Chef, mach mal halblang. Das ist jetzt keine so gute Idee.
Weißt du, warum Tim Cook mit dabei ist? Also der Apple-CEO, warum der mitfliegt? Also was ist der Grund? Also besonders, weil Tim Cook A, im September abtritt, B, das Verhältnis zwischen Tim Cook und Trump jetzt nicht als das allerbeste Verhältnis gilt. Also ich glaube, dass er trotzdem sich da dem unterwirft als Präsident der USA. Aber was ist der Grund, dass der Apple-CEO dabei ist?
Also Apple ist für China ein unglaublich wichtiges Unternehmen und China ist auch für Apple unglaublich wichtig. Apple war über Jahre eigentlich sowas, fast schon sowas wie ein Schrittmacher oder Beschleuniger für die chinesische Tech-Branche. Also dadurch, dass Apple seine iPhones und so weiter in China hat anfertigen lassen, das ist ja nicht nur ein Unternehmen, das dadurch irgendwie da aktiv wird, sondern dann braucht es Zulieferer und so weiter. Das ist dann ein Netzwerk, an dem sich auch andere Firmen irgendwie beteiligen und entlanghangeln und sicherlich auch inspirieren lassen. Und insofern ist die Apple-Geschichte extrem eng mit China verknüpft. Also die ist eigentlich fast schon gar nicht ohne China zu erzählen.
Zeigt es eigentlich auch die Janusgesichtigkeit, also ein wiederholtes Mal von Donald Trump, der ja eigentlich seinen Wahlkampf gestartet hat mit, dass die Fabriken müssen in den USA gebaut werden. Apple wurde im Prinzip auch erpresst und hat Fabriken wieder in den USA eröffnet, oder ich weiß nicht, wie es aktuell ist, ist dabei, sie zu eröffnen. Und jetzt kommt aber Tim Cook mit und soll dann doch wieder verhandeln mit China wahrscheinlich über, wie arbeiten wir in Zukunft zusammen. Also was zeigt das?
Naja, Trump sieht sich selber ja als Businessman. Also du hast recht, er hat vor allem so auch vor seiner ersten Amtszeit und in seiner ersten Amtszeit extrem stark für eine politische, also einen harten politischen Kurs gegen China gestanden. Hat ja auch damals in der ersten Amtszeit einen Zollkrieg gegen China gestartet. Aber man muss auch sagen, am Ende ist es eigentlich immer so, dass bei Trump Profit und Business und Handelsdeals und so weiter über geopolitischem Kalkül stehen. Also ein Beispiel: vor ein paar Monaten hat die US-Regierung eigentlich grünes Licht gegeben, dass Nvidia, also der Hightech-Konzern aus den USA, einen seiner wichtigsten und fortschrittlichsten Chips nach China schickt, wo ganz viele China-Experten auch so ehemals aus der US-Regierung gesagt haben, das ist absoluter Wahnsinn, weil wir damit die Entwicklung der chinesischen Armee beschleunigen, einfach weil diese Chips so viel können und so sehr auch militärisch einsetzbar sind. Aber das davor hat dann Trump trotzdem nicht zurückgeschreckt zu sagen, wir haben eigentlich nichts dagegen, wenn ihr Nvidia diese Chips nach China liefert, aber ihr müsst uns ein bisschen Geld abgeben. Also diese Art von fast schon unternehmerischem Opportunismus und so Ausschalten von politischer Rationalität, das ist sehr, sehr Trumpy.
Lass uns noch mal ganz kurz über den Iran sprechen. Was kann dieses Treffen für den Iran bedeuten? Also hat China überhaupt ein Interesse daran, diesen Konflikt zu beenden? Oder haben sie nicht sogar richtig was davon, dass Donald Trump sein ganzes Arsenal da verbraucht im Iran?
Also China freut sich auch nicht, dass die Straße von Hormuz geschlossen ist. China hat zwar gerade eine Energiewende hin zu erneuerbaren Energien, aber importierte trotzdem ziemlich viel Öl aus Iran. Und vor ein paar Wochen hat auch Xi Jinping öffentlich gesagt, dass die Straße von Hormuz geöffnet werden solle. Hat er in so einem Telefonat mit dem saudischen Machthaber Mohammed bin Salman gesagt. Das heißt, diese Ölblockade ist jetzt auch nicht im chinesischen Interesse. Was natürlich China immer gern sieht, ist, wenn die USA sich in irgendeiner Weltregion verkämpfen, die sich nicht unmittelbar in Chinas Umgebung befindet. Also alles, was irgendwie im Nahen Osten verschossen wird, kann nicht mehr für eine etwaige Verteidigung Taiwans eingesetzt werden. Und deshalb ist sozusagen dieser Morast, in den Trump gerade die USA hineinführt, grundsätzlich nichts Negatives für China. China kann sich zurücklehnen und zugucken, wie irgendwie die Arsenale erschöpft werden. Und dieser lang beschworene Fokus auf Asien, den die USA eigentlich schon seit mehreren Administrationen sagen, seit Barack Obama oder proklamieren, der bleibt jetzt wieder stecken. So. Mhm. Das heißt, es ist nicht so, dass China jubiliert, weil die Straße von Hormuz blockiert ist und so weiter, aber es hat schon auch einen willkommenen Nebeneffekt.
Glaubst du, dass es möglich ist, dass auch so eine Art Erpressung des Irans stattfinden kann, dass die USA sagt, wir kaufen Energie von euch, China, gibt uns mal was von euch ab, oder ist es zu weit gedacht? Ist das sozusagen diese Handelsvereinigung, kann man sich gar nicht vorstellen, weil es sind ja noch eigentlich Konkurrenten.
Dass China Energie von den Chinesen, dass die USA Energie von den Chinesen genau. sich klären. Das glaube ich eigentlich nicht, weil Trumps großes Ziel ist das, was er Energiedominanz nennt. Das ist ich glaube im November hat er so einen National Energy Dominance Month oder irgendwie sowas betitelt, ausgerufen. Und der möchte natürlich die Weltmacht Nummer eins sein, was Energie angeht und nicht irgendwie vom größten Rivalen, der China trotz allem ist, abhängig sein. Die USA haben ja zum Beispiel riesige Erdöl- und Erdgas-Vorkommen und durch die Fracking-Technologie sind sie autark, was die Energiepolitik angeht. Das ist also in dem Sinne sieht sich Trump schon so als so eine Art Ölbaron. Dieses Wort haben wir verwendet in so einem Spiegelartikel, den wir gerade geschrieben haben. Der möchte nicht von China abhängig sein.
Abschließende Frage: Wann glaubst du, werden wir die Früchte dieses Treffens sehen, in 3 Monaten oder in 3 Jahren?
Also ist eine gute Frage, denn wenn China und die USA sich treffen, ist es selten so, dass man da irgendwie einen riesigen Paukenschlag hat, wo man sagt, wow, hier hat sich gerade über Nacht die Welt geändert, sondern oft sind es so kleine Verschiebungen. Also ich habe vorhin schon ein Beispiel angerissen, wenn es jetzt tatsächlich zum Beispiel so wäre, dass die USA sagen, wir lehnen eine taiwanische Unabhängigkeit ab, dann wäre das erstmal nur irgendwie eine Änderung der US-Position in einem Wort. Und dann müsste man gucken, was das für Folgen hat. Und das würde sich vielleicht nicht sofort zeigen, sondern womöglich erst nach einer Weile. Und was auch sein kann, ist, dass dieser Gipfel vielleicht erst so eine Art Auftakt ist. Also jetzt treffen sich zwar Xi und Trump zum ersten Mal in einem ihrer beiden Länder in Trumps zweiter Amtszeit. Aber wir müssen auch damit rechnen, dass sie sich noch mehrfach treffen in diesem Jahr. Also es ist bestimmt so eine Art Rückspiel angedacht. Trump wird auch Xi sicherlich mal gerne in den USA empfangen wollen. Dann gibt es eben so sowieso geplante multilaterale Gipfeltreffen. G20-Gipfel soll, glaube ich, in Florida stattfinden Ende des Jahres. Davor ist ein APEC-Gipfel, also asiatisch-pazifische Wirtschaftsgemeinschaft, der in China stattfinden soll. Das sind alles so so Rahmen, in denen die beiden sich sehen könnten. Und womöglich will Peking jetzt einfach auch so eine Art persönliche Dynamik und so eine Art Verhältnis starten und versucht dann erst bei Folgegipfeln so richtig große Zugeständnisse aus ihm rauszubekommen. Das wissen wir nicht. Aber wir können davon ausgehen, dass es nicht das letzte Xi-Trump-Treffen in diesem Jahr sein wird.
Vielen Dank für diese sehr gute Einordnung. Dankeschön.
Sehr gerne. Danke.
Aber eine Sache will ich noch ganz kurz besprechen, weil ich versuche mir immer vorzustellen, wie sind diese Treffen? Also sozusagen mit welchem Pomp und Luxus auch, glaube ich, Trump versucht wird, so um den Finger zu wickeln. Und das ist, glaube ich, auch gar nicht so unbedeutend, wie leicht man den Mann beeindrucken kann. Ja. Weißt du eigentlich, was die Chinesen versuchen werden, um ihn zu beeindrucken?
Ja, ich glaube, das ist eine super wichtige Frage. Also vor allem bei Trump zählt nicht irgendwie so konventionelle Diplomatie und bilaterale Gespräche, sondern der ist natürlich unglaublich narzisstisch und will sich da als großer Herrscher inszenieren, der sogar von der zweitgrößten Weltmacht irgendwie mit großem Pomp empfangen wird. Und ich glaube auch, dass die Chinesen das begriffen haben. Also 2017, als Trump zum ersten und bisher einzigen Mal in Peking war, hat Xi Jinping ihn in der verbotenen Stadt rumgeführt, also da, wo früher der chinesische Kaiser zurückgezogen lebte, wo normale Menschen gar nicht rein durften, sondern nur der Kaiser und sein Hofstaat. Und dieses Mal gibt es wieder so eine Art kleine Sightseeing-Tour. Trump soll den Himmelstempel in Peking besichtigen. Das ist auch so ein Ort mit kaiserlicher Bedeutung. Also da haben zum Beispiel die Kaiser in den Dynastien für gute Ernte gebetet. Und es ist eine der berühmtesten und auch eine der schönsten Sehenswürdigkeiten Chinas. Und sicherlich kann sich Trump irgendwie von solchen Sachen beeindrucken lassen. Es wird außerdem ein großes Staatsbankett geben am ersten Tag des Besuches in der großen Halle des Volkes. Das ist so der repräsentative Ort fürs offizielle China, wo alle Staatsempfänge stattfinden. Dann wird es ein Treffen zum Tee geben. Es gibt also so viele, viele Möglichkeiten, einfach Trump so ein bisschen bei der Person zu packen und dann sozusagen vielleicht nicht mit den USA als Staat zu verhandeln, sondern mit Trump, dem Menschen.
Das ist eigentlich der absolute Wahnsinn, dass du sowas sagst. Das ist so Wahnsinn, dass du einfach so leicht und so nachvollziehbar für uns beide, glaube ich, auch und jetzt auch alle für Hörer und Hörer, diesen Mann manipulieren kannst. Und das ist so, dass uns das so, also mir erscheint das so als, ja, würde ich genauso machen. Ich würde dem jetzt irgendwie richtig schön so einen goldenen Füller noch als Staatsgeschenk mitgeben und dann hast du gewonnen. Mehr musst du nicht machen.
Ja, total. Ich glaube, wir leben komplett in so präzedenzlosen Zeiten. Ne? Also wenn du mit Biden oder Obama oder Bush oder weiß ich nicht, oder Clinton als US-Präsidenten verhandelt hast, dann waren das, obwohl sie unterschiedlich politisch getickt haben, einfach auch politische Profis, die irgendwie einen Apparat hinter sich hatten mit Technokraten und Beratern und Nationalem Sicherheitsrat, Außenministerium und so weiter, CIA. Das alles hat Trump so auf dem Papier natürlich auch. Der hat auch eine Regierungsbürokratie. Aber ich glaube, was die USA im Moment unter Trump angeht, sind wir einfach in so einer Ära von von Individuen, vom Individuum Trump, das einfach für sich entscheidet. Und dem ist dann egal, was in irgendeiner nationalen Sicherheitsstrategie oder Verteidigungsstrategie steht, sondern der entscheidet es dann so, wie er es fühlt. Genau, und auf der anderen Seite, Xi ist natürlich viel professioneller und kalkulierter, aber auch das chinesische System ist vollkommen auf den Machthaber ausgerichtet, also komplett vertikal, was Xi sagt, gilt. Ich glaube auch, dass viele seiner unmittelbar Untergebenen sich gar nicht so richtig trauen würden, ihm zu widersprechen. Insofern sind sie sich in ein Stück weit ähnlicher, als sie es vielleicht wahrhaben wollen.
Jetzt aber, vielen Dank.
Sehr gerne.
Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bitte. Zum Beispiel, indem ihr bei Spotify auf die Glocke klickt und empfehlt uns auf jeden Fall weiter. Ihr möchtet uns Feedback, Lob oder Kritik schicken oder habt sogar einen Themenvorschlag? Kein Problem. Schreibt uns einfach eine Mail an amr@pqpp2.de oder ihr schickt uns eine Nachricht auf Instagram. Folgt uns dafür auf Instagram unter unserem Alles muss raus Kanal. Wenn euch Alles muss raus gefällt, unterstützt uns gerne auch auf Patreon. Dort versorgen wir euch mit exklusiven Podcast-Folgen, unseren Themenkonferenzen, Specials zu unseren Drehs und anderen tollen Extras. Alle Links findet ihr unten in den Shownotes. Neue Folgen erscheinen donnerstags auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Alles muss raus ist eine Produktion von PQPP2 GmbH. Redaktion: Luca Lau, Katharina Merzenich, Thilo Mischke, Marlon Plaas. Audioproduktion und Musik: Leo Ebert Glang. Moderiert wird Alles muss raus von mir, Thilo Mischke. Wenn du bei uns werben möchtest, findest du mehr Infos unten in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Disclaimer: Dieser Podcast ist ein zeitaktuelles Dokument. Informationen und Perspektiven können sich mit der Zeit verändern. Bitte beachte, dass sich neue Erkenntnisse oder Entwicklungen auf die hier besprochenen Themen auswirken können.